Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Was schreibt der Pianist Igor Levit heute Abend bei Twitter? Wegen des Schneesturms müssen morgen leider alle Restaurants, Konzertsäle, Theater, Clubs, Geschäfte und Schulen schließen. Der Mann hat Humor. Ich hoffe, Sie haben es warm für unser heutiges Fazit. Wir sind bei einer Theater-Live-Film-Uraufführung des neuen Stücks von Clemens J. Setz an den Münchner Kammerspielen. Wir sind im Vitra Design Museum bei Memphis, dieser Gruppe italienischer Design-Rebellen. Wir lernen Amanda Gorman näher kennen, die junge Lyrikerin, die die Welt bei der Amtseinführung von Joe Biden verzaubert hat und die heute Nacht schon wieder auftritt vor 150 Millionen Zuschauern beim Super Bowl. Und wir reden über MeToo in Griechenland. Mit großer Verspätung kommt der zügellose Machtmissbrauch nun auch dort ans Tageslicht. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und die hat heute Abend tatsächlich mal wieder live stattgefunden. An den Münchner Kammerspielen wurde ein neuer Text von Clemens J. Setz uraufgeführt. Er ist noch keine 40, hat aber schon einige wichtige Preise bekommen und wohlwollende Juryworte. Ein literarischer Extremist im besten Sinne, der seine Leser mit anarchischer Fantasie und maliziöser Fröhlichkeit stets aufs Neue verblüfft. Verblüffend ist vielleicht auch das Theater-Regiedebüt eines Mannes, der bislang mit Filmen erfolgreich war, Visa Morina. Sein Film Exil lief letztes Jahr auf der Berlinale und beim Sundance Film Festival. Und jetzt hat er also diesen neuen Text von Clemens Setz als Live-Film auf der Bühne gedreht und das Publikum konnte online dabei sein. So auch unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Lassen Sie uns zuerst über das Stück von Clemens J. Setz sprechen. Flüstern in stehenden Zügen. Klingt irgendwie geheimnisvoll, finde ich. Worum geht's?
Ja, der Protagonist ist C, der arbeitet bei einem Computer-Reparaturservice, hat aber wirklich null Sozialkontakte. Und um sich jetzt mit der Welt zu vernetzen, hat er sich ein ziemlich verschrobenes Hobby zugelegt. Er sucht nämlich die Telefonnummern aus all diesen Spam-Mails heraus, die wir täglich bekommen. Also Betrüger-Mails von angeblichen Stromanbietern, die einem dann den Strom abstellen wollen, wenn man jetzt nicht sofort einen bestimmten Betrag überweist und so weiter. Und diese Leute ruft C an und treibt dann deren Betrug ins Groteske, indem er falsche Logins angibt und ja, die Angerufenen so lange nervt, bis sie es dann eigentlich sind, die auflegen. Und er spielt dabei jetzt aber nicht den Rächer der Unterdrückten, sondern er versucht herauszufinden, was für ein Mensch da am anderen Ende der Leitung sitzt. Und oft sind es ja Callcenter in Osteuropa, die ihre Mitarbeiter ausbeuten. Und C will sie dazu bringen, ihm als Mensch zu antworten und nicht als Roboter des Unternehmens. Er denkt sich dann herzzerreißende Geschichten aus, um an ihre Menschlichkeit zu appellieren. Meistens schafft er es nicht, aber wenn er es schafft, dann ist es wirklich ein kleines Weltwunder an Völkerverständigung. Es ist eben auch der Versuch, hier der computergesteuerten Kapitalismuswelt das Menschsein so ein Stück weit entgegenzusetzen.
Ein Mann, der isoliert und einsam zu Hause fremde Menschen anruft, klingt jetzt aber auch verdammt nach einem Lockdown-Stoff.
Ach, es ist eigentlich ganz abseits des Lockdowns ein Stück über eine Gesellschaft der Einsamen, über auch die Unmöglichkeit der Verständigung und über ja die genaue Wahrnehmung der kleinen Dinge, wie so oft bei Setz. Und darauf spielt auch der Titel des Stücks an.
Flüstern in stehenden Zügen. Kennst du das? Der Zug bleibt stehen und die Motoren gehen aus und man steht da auf freier Strecke und plötzlich reden alle Passagiere ganz leise miteinander. Als wären sie in der Kirche. Unsere Unterhaltung, Adam. Wenn da wer zuhören würde.
Ja, und das ist auch einer seiner wenigen Erfolge. Adam spricht mit ihm wie mit einem normalen Menschen. Und das Stück geht jetzt aber über dieses Individuelle hinaus. Also spricht auch über die rein äußerliche Vernetzung der globalisierten Welt, in der dann aber die Abzocke eigentlich besonders gut nur funktioniert. Und formal ist es relativ konventionell geschrieben. Erinnert so an die Kurzgeschichten von Clemens J. Setz. Da wird ja auch so reingezoomt in das Erleben einer Person. Und deren Wahrnehmung ist immer nur so ein Stück weit verschoben. Also nur ein Stück abgeschoben. abseits der sogenannten Normalität. Aber man spürt, wie man den sicheren Boden verlässt und wie sich da jederzeit Abgründe auftun können. Und das ist dieses Kopfuniversum von Sets, das einen dann auch schwindelig machen kann. Ist aber großartig. Und es ist schon erstaunlich, wie hoffnungsvoll er hier auch schreibt. Also am Ende tritt er dann sogar mit einem echten Menschen in Kontakt, also der Protagonist. Die Erlösung steckt so ein Stück weit in der Verständigung, was ja eine geradezu humanistische Haltung eigentlich ist, die Visa Morina jetzt aber völlig unterläuft in seinem Film.
Ja, er bringt das als Live-Film auf die Bühne, hat vorher ausdrücklich betont, aber er wolle kein Video produzieren, sondern Theater machen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Bekim Latifi steht da live auf der Bühne und wird von dem sehr renommierten Kameramann Patrick Ort begleitet. Später kommt dann eben auch die Schauspielerin Leonie Schulz dazu. Es wird einfach nichts aufgezeichnet. Also jedes Mal, wenn das Stück auf dem Spielplan steht, wird auch live gefilmt. Das ist nichts aus der Konserve.
Mhm. Morina ist ja ein Filmemacher, der wie Clemens Setz zwischen Realität, Thriller, Paranoia balancieren kann. Welche Stimmungen, welche Bilder gibt er dieser Geschichte?
Ja, er lässt C jetzt von vornherein als pathologischen Fall auftreten und spielt mit surrealen Bildern. Also die erste Einstellung ist C in Großaufnahme, der in den riesigen Brüsten einer Frau nuckelt, die aussieht wie ein Pin-up aus den 60ern. Dazu so psychedelische Musik. Immer wieder wird gewechselt zwischen Hoch- und Querformat der Kamera. Und erst nach einer Zeit merkt man, dass es kein Außen gibt. Also wir bleiben in Cs Zimmer. Das wirkt wie so eine Mischung aus Krankenzimmer und Gummizimmer. Alles ist mit gelben Laken gespannt und im Zentrum hängt ein großes Dreieck von der Decke, das an diese Aufrichthilfen an Klinikbetten erinnert. Und darauf turnt C in einem roten Seidenanzug mit kurzen Hosen wie ein kleiner Junge. Also er wirkt wie eine verrückt summende Fliege, die da so an der Decke klebt. Und die Stimmen der Callcenter-Leute, die hören wir eben nicht, was den Eindruck verstärkt, dass C sich einfach in seinem Kopfinnenraum verheddert hat. Und Leonie Schulz klebt dann später auch wie so eine Außerirdische an der Plastikwand des Zimmers und bleibt dann auch so eine regenbogenartige Fantasiefigur, die man auch wirklich dann wieder nur als Kopfgeburt begreift. Also ästhetisch ist das alles höchst kunstvoll gemacht und Morina will hier eben die ganze Welt als verrückt zeigen. Die Leute, die C anruft, sind ja auch in so einem kafkaesken System gefangen. Aber weil C eben von Minute 1 pathologisch wirkt, müssen wir ihn dann auch gar nicht so richtig ernst nehmen und dadurch bleibt auch seine Einsamkeit weit entfernt. Und das hätte ich mir dann doch noch mal viel doppelbödiger und dadurch eben auch einfach gefährlicher vorstellen können.
Und wen jetzt die ganze Zeit das C irritiert hat, das hat natürlich nichts mit dem C am Fuß zu tun, sondern ist der Buchstabe C, der ja vielleicht auch für Clemens Setz steht, der diesen Text geschrieben hat. Flüstern in stehenden Zügen, inszeniert von Visa Morina als Live-Film. Uraufführung an den Münchner Kammerspielen und für uns gesehen von Barbara Behrendt. Schönen Dank. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Dieser Song von Bob Dylan aus dem Jahr 1966, der soll der legendären italienischen Designgruppe Memphis einst den Namen gegeben haben. Ob das stimmt, weiß vielleicht Matteo Kries, der Direktor des Vitra Design Museums in Weil am Rhein. Er hat dort nämlich gerade eine neue Ausstellung über die schrillen Memphis Designer der 80er Jahre kuratiert. Guten Abend, Herr Kries.
Guten Abend.
Ja, was ist dran an der Bob Dylan-Memphis-Legende?
So genau kann man es nicht sagen. Es gibt keine Belege, aber die Chronistin von Memphis, Barbara Radice, schreibt in einem Buch über die Gruppe, dass man am 11. Dezember 1980 zusammengesessen sei in einer Gruppe und da sei dieser Song gelaufen und der hätte dann zu diesem Namen geführt. Also dafür gibt es schon ein Beleg, zumindest Dokumente, wo das geschrieben ist, ob es nun genau so war oder nicht, man weiß es nicht. Aber ich denke, es klingt wunderbar und das passt auch sehr gut zu den Idealen der Gruppe, dass man eben den Namen aus einem Popsong entlehnte.
Mhm. Zum 40. Gründungsjahr dieser Mailänder Designergruppe haben Sie jetzt also eine Memphis-Ausstellung kuratiert unter dem Motto 40 Jahre Kitsch und Eleganz. Womit haben die damals jungen Designer zu Beginn der 80er Jahre auf sich aufmerksam gemacht?
Es waren extrem bunte, laute, gemusterte Möbel in eckigen Formen, fast naiven Formen. Oft haben diese Möbel auch so Bezüge gehabt zu menschlichen oder tierischen Figuren. Also es war so alles, was man eigentlich damals nicht als guten Geschmack bezeichnet hatte. Design soll ja laut diesem Dogma Form follows Function eigentlich reduziert, schlicht, funktional, zurückhaltend sein. Und genau das war Memphis nicht. Und darin lag die Provokation. Aber das war natürlich Absicht.
Ja, aber warum wollten die dem vorherrschenden Industriedesign den Kampf ansagen?
Weil sie sagten, das Design hat sich so ein bisschen im Elfenbeinturm zurückgezogen und sei entkoppelt von der Realität. Und es war so das, was auch die Pop-Art in der Kunst ein, zwei Jahrzehnte zuvor propagiert hatte. Also dass unsere Realität oder die damalige geprägt ist von Werbebildern, von unterschiedlichsten Einflüssen, von der Popkultur und dass das auch sich im Design widerspiegeln müsse und eben nicht diese zurückhaltende, schlichte Ästhetik, die von Memphis eigentlich als eine Art Phantom bezeichnet wurde. Und dem wollte man etwas gegenübersetzen. Design sollte wieder fröhlicher, hedonistischer, dem Leben zugewandt sein. Und das verfolgte man eben mit diesen Entwürfen.
Schrill und bunt und eben auch unter Verwendung von Materialien wie Laminat und Resopal, über die andere Designer eher die Nase gerümpft haben. Sie haben schon gesagt, man wollte bewusst ja den sogenannten guten Geschmack hinterfragen oder auch attackieren. Vielleicht führen Sie uns mal so ein, zwei typische Memphis-Objekte vor Augen.
Ja, es gibt zum Beispiel ein Regal von Ettore Sotsas, dem Gründungsvater von Memphis, das war der älteste in der Gruppe, das heißt Beverly und ist so ein Regal, was auf der Vorderseite ein Laminat hat, das Schlangenhautmuster imitiert, dann obendrauf ist so schräg angebracht, eine Buchstütze, die ist mit Wurzelholzimitat überzogen und dann geht davon so ein asymmetrischer Chrombügel ab, auf dem ist eine rote Glühbirne. Also schwer im Radio zu beschreiben.
Wir versuchen mal, dass wir das nachher auf unsere Homepage stellen.
Okay, also eine absolut schrille Regalskulptur, die natürlich nicht dafür gemacht war, ruhig an der Wand zu stehen und dann die Surkamp-Bände aufzunehmen, sondern das war ein Statement, was im Raum stehen sollte. Und so waren die meisten Memphis-Möbel konzipiert. Sie waren eigentlich Kommunikationsobjekte. Und das war auch ein Schlüssel in der Theorie von Memphis, die gesagt haben, es geht nicht mehr so sehr um den praktischen Nutzen eines Objekts, sondern es geht darum, dass wir in einer Mediengesellschaft leben, in der auch Objekte Kommunikationsmedien sind, die Botschaften vermitteln. Und diese Botschaften wollte man gestalten.
Also nicht so wichtig, wie bequem und wie gut der Stuhl ist und wie gut man darauf sitzt, sondern eher wie eine Skulptur.
Naja, man muss sagen, auf den Memphis-Stühlen kann man auch sitzen und die Tische funktionieren auch als Tische. Aber wichtiger war den Designern wirklich, diese Oberfläche des Objekts, die mit dem Betrachter, mit dem Benutzer kommunizieren sollte. Und das war radikal neu, denn die Moderne hatte ja immer gesagt, es ist nicht die Oberfläche eines Gegenstandes, die zählt, sondern die Konstruktion, die Statik, die Struktur. Und da kamen auf einmal diese Memphis-Designer und sagen, nein, nein, uns interessiert die Oberfläche, die bisher als, im wahrsten Sinne des Wortes, oberflächlich galt. Und das hoben sie in den Mittelpunkt. Und sagten zum Beispiel auch, dass man wieder Ornamente verwenden könne. Denn Ornamente sind wie Bedeutungsträger auf dieser Oberfläche. Also alles, was die Bauhausästhetik und der Funktionalismus propagiert hatten, wurde von Memphis quasi umgedreht und hinterfragt. Aber mit einem großen Geschick, auch mit einer wirklich fundierten Theorie dahinter. Und die Memphis-Designer waren allesamt wirklich gut ausgebildete Architekten und Designer, die wussten, was sie taten. Also die Dinge waren auch gut komponiert und waren nicht anarchisch, sondern waren in dieser Provokation sehr raffiniert.
Mhm. Der Modemacher Karl Lagerfeld soll sich Anfang der 80er Jahre eine ganze Wohnung in Monte Carlo mit Memphis-Möbeln eingerichtet haben. Würden Sie sagen, Memphis war selbst eine Art Mode?
Ja, auf jeden Fall. Also das wurde ganz schnell bekannt. Es gab die erste Ausstellung der ersten Kollektion von Memphis im September 81. Die machte sofort Furore. Es gibt Fotos von, wo eine riesige Traube von Menschen davor stand. Das wurde in allen Magazinen publiziert. Heute würde man sagen, das ging viral. Und dann traf sich das auch mit so Tendenzen in der damaligen Mode, in der Popmusik, wo der Stil auch schriller, lauter, poppiger wurde. Ja, die politischen, asketischen 70er Jahre waren vorbei und die 80er Jahre waren ja ein viel, ja, ich muss es nochmal sagen, hedonistischeres Jahrzehnt. Und das spiegelte Memphis zum ersten Mal auch im Design wieder.
Stilprägend waren ja auch die Namen der Objekte. Also eine Leuchte heißt Super, ein Tisch Kristall, ein Stuhl Rivera. Die Muster von Ettore Sozzas, die heißen Bacterio oder Spugnato, das bedeutet schwammig. Was zeigt diese Design jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Sprache?
Ja, das ist das Spiel mit Klischees. Und Sie haben das, glaube ich, schon gesagt, es sollten die Regeln des guten Geschmacks gebrochen werden. Und diese Regeln besagten natürlich auch, dass Klischees, dass so die Trivialkultur vermieden werden muss im Design. Und genau damit spielten dann diese Memphis-Designer, indem sie ihre Objekte so nannten, wie man es eigentlich so aus einer Soap-Opera oder aus irgendwelchen Schlagersongs kennt. Ja? Mhm. Eben Riviera klingt so nach ein bisschen Eisdiele und Italo-Pop. Und genau diese Gratwanderung zwischen eben Kitsch und Eleganz, wie unsere Ausstellung das formuliert, das war das, was die Memphis-Designer interessierte, weil sie sagten, dann entsteht eine Reibung zwischen dem, was man zu kennen glaubt, zwischen den Bildern, die man im Kopf hat, und etwas Neuem, was die Memphis-Designer zeigen. Und dann wird es interessant und die Gedanken kommen in Bewegung.
Als Gruppe hat es Memphis ja nur wenige Jahre gegeben, von 1981 bis 1987. Das war schnell wieder vorbei oder doch nicht? Haben die das Industriedesign und die Alltagsästhetik vielleicht doch nachhaltig verändert?
Ja, sie hatten schon einen nachhaltigen Einfluss, weil Memphis eigentlich gezeigt hat im Produktdesign, im Möbeldesign, dass Möbel eben auch Botschaften vermitteln, dass sie kommunizieren, dass man mit Design auch Fragen stellen und provozieren kann. Und das ist etwas, was danach, seitdem Designer in unterschiedlichsten Bereichen verfolgt haben. Also es gibt diesen Begriff Storytelling, den hören Sie heute in jeder Werbeagentur. Es geht immer darum, Geschichten zu erzählen mit Design. Und das hat Memphis eigentlich zum ersten Mal ausgesprochen. Auch der Einfluss der elektronischen Medien auf das Design, ja, dass unsere Sehgewohnheiten auch die Form von Objekten verändern werden. Auch das hat Memphis geprägt. Also da gab es viele Einflüsse, die sind über diese kurze Zeit des Bestehens von Memphis bis heute spürbar.
Memphis, 40 Jahre Kitsch und Eleganz, die neue Ausstellung in der Gallery des Vitra Design Museums in Weil am Rhein. Wegen des Lockdowns sind die Räume noch geschlossen, aber hoffentlich bald wieder geöffnet und dann dort vor Ort zu sehen bis Januar 2022. Matteo Kries ist der Kurator und Direktor des Vitra Design Museums. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gern geschehen, wiederhören.
Um 0.30 Uhr unserer Zeit beginnt heute Nacht der sogenannte Super Bowl. An die 150 Millionen Football-Fans weltweit werden das Finale der National Football League in Tampa, Florida verfolgen. Aber nicht nur das Spiel, sondern auch die Show in der Halbzeitpause. Da tritt in diesem Jahr unter anderem der kanadische Sänger The Weeknd auf. Der heimliche Star dieses Events ist aber für viele die 22-jährige schwarze Dichterin Amanda Gorman. Kennengelernt hat die Welt sie bei der Amtseinführung von Joe Biden. Heute Nacht wird sie auf ihre eindringliche Weise drei Pandemiehelden würdigen. Eine Krankenschwester, eine Lehrerin und einen Soldaten. Aber wer ist Amanda Gorman eigentlich?
Es gebe ein Mantra, das sie immer vor öffentlichen Auftritten aufsage, erzählt Amanda Gorman bei einem Videovortrag, einem TED-Talk vor Studenten im Jahr 2018.
I am the daughter of black writers who descended from freedom fighters who broke the chains and changed the world. They call me.
Ich bin die Tochter von schwarzen Autoren, die ihre Fesseln abgelegt haben, Freiheitskämpfern, die die Welt verändert haben. Sie rufen mich. Sie nutze dieses Mantra jedes Mal, bevor sie öffentlich ein Gedicht vortrage, denn diese Auftritte seien beängstigend für sie. Wenn man Amanda Gorman sieht und hört, ist das schwer vorstellbar. Doch Amanda Gorman hat einen Sprachfehler, den sie auch mit Hilfe der Poesie überwinden kann, erklärte sie CNN-Moderator Anderson Cooper im Gespräch.
For I want to say most of my life up until 2 or maybe 3 years ago I couldn't say the letter R.
Fast mein ganzes Leben, bis vor 2-3 Jahren konnte ich den Buchstaben R kaum aussprechen. Auch heute habe ich damit noch manchmal Probleme. Ich habe das Schreiben als eine Art Ausdruck meiner selbst genutzt und durch das laute Vortragen meiner Gedichte habe ich geübt, bis ich diese Buchstaben aussprechen konnte, die so lange ein Hindernis für mich waren. Amanda Gorman ist in Los Angeles aufgewachsen. Ihre Mutter zieht sie und ihre Zwillingsschwester alleine auf. Ihre Mutter, eine Englischlehrerin, war es auch, die sie an Bücher und Poesie heranführte. Mit 16 gewann Amanda Gorman ihren ersten Lyrikpreis. 2017 wurde sie von der US-Kongressbibliothek als National Youth Poet Laureate ausgezeichnet. Eine ganz besondere Ehre in den USA. Eine Art Staatsdichterin. Damit geht auch ein Auftrag einher. Denn sie schreibt nicht nur, sie gibt auch Kurse für Kinder und Jugendliche, um sie an die Poesie heranzuführen. Denn dies sei keine Kunst, die nur alten weißen Männern vorbehalten sei, wie Gorman vor Studenten scherzt.
Poetry can seem like this dead art form for like old white men.
Genau diese Männer riefen oft bei ihr an und wollten, dass sie ein Gedicht schreibe, das aber bitte nicht politisch sein solle, sagt sie. Doch für Gorman ist Poesie immer politisch.
Because poetry is always
Poesie ist immer am Puls der gefährlichsten und wagemutigsten Fragen, denen sich eine Nation oder die Welt stellen müssen. Diese Haltung hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass Jill Biden, die jetzige First Lady, sie als Poetin für die Amtseinführung ihres Mannes Joe Biden ausgewählt hat. In ihrem Gedicht »The Hill We Climb«, das sie vor einem Millionenpublikum vorträgt, verwebt sie amerikanische Geschichte mit ihrer eigenen.
Wir sind die Nachfahren in einem Land und einer Zeit, in der ein dünnes schwarzes Mädchen, das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen wurde, davon träumen kann, Präsidentin zu werden, nur um für einen zu rezitieren.
Ihr Gedicht wird hunderttausendfach geteilt, vor allem die letzte Passage. Man müsse aus dem Schatten heraustreten. Der neue Morgen erblühe, wenn man ihn befreie, sagt sie.
Step out of the shade, aflame and unafraid.
Es gibt immer Licht, wenn wir mutig genug sind, es zu sehen, mutig genug sind, es zu sein.
Nicht nur ihre Worte, ihre ganze Erscheinung scheint die Amerikaner zu inspirieren. Amanda Gorman spricht auch mit ihren Händen. Diese fliegen regelrecht bei ihren Vorträgen durch die Luft. ASL, Amanda Sign Language, nennt sie dies. Eine Angewohnheit aus Kindertagen, verrät sie Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres.
Ever since I was young, if I wanted to be heard, I had to use more than just my mouth. I had to use my whole body and my whole face.
Sie habe als kleines Kind mehr benutzen müssen als nur ihren Mund, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Symbole finden sich nicht nur in ihren Gedichten, auch ihre Kleidung, die Accessoires, alles ist durchdacht und repräsentiert eine Idee oder eine Geschichte. Das habe etwas mit ihr und der Geschichte schwarzer Frauen zu tun, so Gorman im Interview mit dem Time Magazine.
We are always held to such high standards.
Als schwarze Frau ist Kleidung wichtig als Ausdruck meiner selbst. Die Erwartungen an uns sind so hoch, dass jedes Detail, wie Kleidung, Make-up oder Haar, eine politische Wichtigkeit bekommt. Und ich habe mein Haar bewusst natürlich getragen bei der Inauguration. Es sollte zeigen, dass man anmutig und schön und schwarz sein kann und dass sich das nicht ausschließt.
Beautiful and regal and gracious in black at the same time.
Ihr Outfit, das sie bei der Amtseinführung getragen hat, ein knallgelber langer Mantel, in den Haaren ein roter Haarreif, all das wurde kurz danach tausendfach im Netz gesucht. Bilder von Gorman durchfluten das Netz oder sind mittlerweile auch als Gemälde an Hauswänden zu sehen. Keine Frage, die junge Poetin Amanda Gorman gehört zu den großen Überraschungen des Jahres 2021. Dass sie ganz große Pläne hat, das hat sie schon mehrfach erzählt. Ihr erklärtes Ziel, halb scherzhaft und halb ernst gemeint, ist, sie will selbst Präsidentin der Vereinigten Staaten werden. Frühestens 2036 wäre das möglich.
Amerikas neuer Star, die junge Dichterin Amanda Gorman, porträtiert von Katharina Wilhelm. Heute Nacht spricht Gorman beim Super Bowl zu geschätzten 150 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in aller Welt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der ehemalige Bild-Chefredakteur Kai Diekmann hat ein bislang unbekanntes Musikstück des Komponisten Engelbert Humperdinck entdeckt. Das Klavierstück mit dem Titel Erinnerung tauchte im Poesiealbum der jüngeren Schwester Humperdincks auf, das Diekmann bei einer Auktion erworben hatte. Der Musikwissenschaftler und Humperdinck-Experte Christian Uber bezeichnete den Fund, über den die Welt am Sonntag berichtet, als sehr bedeutende Entdeckung. Es sei die zweitälteste authentisch erhaltene Komposition Humperdincks, da dessen Frühwerk bei einem Brand zerstört wurde. Ein Projekt des Regisseurs Ersan Mondtag für die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist gescheitert. Mondtag sollte noch vor der für den Sommer vorgesehenen Eröffnung des Dokumentationszentrums der Stiftung dort eine Performance zum Thema Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg inszenieren. Wegen des Lockdowns wurde daraus ein Filmprojekt. Doch die Zusammenarbeit wurde nun wegen inhaltlicher Differenzen beendet. Im Deutschlandfunk Kultur erläuterte der Regisseur seine Sicht.
Was für uns wichtig war, waren die Vorbedingungen für Flucht mitzuthematisieren. Das heißt den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg. Und relativ schnell fiel uns auf, dass die Stiftung dort einen Fokus setzen wollte, der anders gewichtet war. Und im Zuge des Austausches ist quasi die Ursache für die Flucht immer geringer geworden. Das ist dann am Ende tatsächlich eskaliert, als es darum ging, dass wir die komplette Vereinnahmung der gegenwärtigen rechten Parteien dieses Themas komplett ausblenden sollten. Und wir dann in dem Moment gesagt haben, dass das für uns jetzt den Tatbestand der Zensur erreicht wird. Und daran ist das aus unserer Sicht dann am Ende auch gescheitert.
Der Regisseur Ersan Mondtag. Stiftungsdirektorin Gundula Bavendam antwortete auf unsere Interviewanfrage, sie wolle sich bis zu einer Einigung nicht zu Inhalten vertraulicher Vereinbarungen oder Details der Zusammenarbeit äußern. Man wünsche sich weiterhin einen Austausch mit Mondtag. Ein Gesprächsangebot gelte nach wie vor. Die Duden-Chefredakteurin Katrin Kunkel-Ratzum hat Kritik am Gendern der Online-Ausgabe zurückgewiesen. Anders als von Gegnern der Reform beklagt, wolle der Duden das generische Maskulinum nicht abschaffen, sagte sie dem evangelischen Pressedienst. Vielmehr orientiere sich die Redaktion an der sprachlichen Realität, die sich gewandelt habe. Die Duden-Redaktion überarbeitet derzeit ihre Online-Ausgabe. Weibliche Personen und Berufsbezeichnungen wie Lehrerin, Pfarrerin oder Anwältin bekommen erstmals einen eigenen Eintrag. Er hatte mit berühmten Regisseuren wie Federico Fellini, Luchino Visconti oder Sidney Pollack gedreht. Jetzt ist der Kameramann Giuseppe Rotuno im Alter von 97 Jahren gestorben. Das berichten italienische Medien. Für seine Kameraarbeit an Bob Fosses Musicalfilm All That Jazz wurde Rotuno 1980 für einen Oscar nominiert. Im Jahr darauf erhielt der Italiener dafür den britischen Filmpreis BAFTA.
Erst im Sport, jetzt in der Kulturszene. Mit großer Verspätung gibt es nun auch in Griechenland eine MeToo-Debatte. Den Anstoß gab die vierfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Segeln Sofia Bekatoru. Sie hatte öffentlich gemacht, dass sie als junge Seglerin von einem Funktionär des Seglerverbandes vergewaltigt worden ist. Der Mann wurde suspendiert. Die Staatsanwaltschaft ist mit dem Fall befasst. Sofia Bekatoru hat mit ihrem Schritt in die Öffentlichkeit eine Welle ausgelöst, die nun auch die Kulturszene erfasst hat. Immer mehr Menschen wagen sich aus der Deckung. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit der Soziologin Charitini Karakostaki gesprochen. Sie forscht an der Universität im belgischen Lüttich, lebt zurzeit in Athen. Guten Abend, Frau Karakostaki.
Guten Abend.
Was sind das neben Sofia Bekatoru für Menschen, die derzeit in Griechenland eine MeToo-Debatte in Gang bringen?
Eigentlich nach Sofia Bekatoru, die Olympiasiegerin, folgte ein paar Tage später das Geständnis einer anderen bekannten Frau, der Schauspielerin Zeta Duka, dass sie körperliche, aber hauptsächlich verbale Gewalt eines sehr berühmten Regisseurs erleiden musste. Diese zweite Konfession ging nicht um sexuelle Gewalt, aber trotzdem um eine Art von Gewalt, war auch sehr wichtig für die Entwicklung der griechischen MeToo, denn sie eröffnete eine Debatte über die Machtverhältnisse und tatsächlich die Macht von Männern in der Welt des Theaters. Danach haben wir die gemeinsame Klage auf Instagram, aber mit Hilfe eines Anwalts, drei anderen Schauspielerinnen gegen einen sehr anerkannten Schauspieler. Und diesmal ging es doch um sexuelle Belästigung. Und kurz danach folgten noch 11 Frauen mit einer similären Erfahrung mit demselben Schauspieler. Endlich vorgestern noch 3 andere Schauspielerinnen sprachen über die Erfahrung mit noch einem sehr bekannten, sehr beliebten Schauspieler, den man seit 90er Jahren und bis heute noch in viele TV-Serien sehen kann, der sie systematisch belästigte.
Das klingt jetzt so, als werden tatsächlich Namen genannt in diesen Berichten. Denn was ich so gelesen habe, gibt es auch sehr viel Spekulation, dass sowohl die Betroffenen sich nicht selbst trauen, ihren Namen zu nennen, aber auch Scheu haben, die Namen der Täter zu nennen.
Ja, Sie haben recht. Das war vorher so. Aber jetzt, sie geben alle die Namen. Ja, wir wissen, für wen wir sprechen. Und es ist auch sehr interessant, dass viele Männer, die ihren Namen gehört haben, sie sind zu einem Anwalt gegangen und sie haben gefragt, dass man ihren Namen nicht laut sprechen. Aber das hat ja nicht geendet, weil wir wissen jetzt, um wen wir reden.
Über wen reden wir denn?
Der erste Schauspieler heißt Kostas Spiropoulos. Das war die erste Anklage für sexuellen Missbrauch. Der zweite war Petros Philippidis, der sehr bekannte, sehr beliebte Schauspieler, den man seit 90er Jahren in TV-Serien sehen kann. Und der erste von Zeta Duka, die hauptsächlich verbale Gewalt erleiden hat, heißt Yorgos Kimoulis. Also wir haben diese drei Namen.
Die alle keine Unbekannten sind in Griechenland.
Sie sind das Gegenteil. Sie sind sehr anerkannte Menschen der Welt des Theaters.
Welche Reaktionen gibt es in der Gesellschaft darauf?
Es gibt eine enorme Solidaritätsquelle. Jeder weiß, dass diese Praktiken existieren. Und das war keine Überraschung, wenn man die Namen der Täter gehört hat. Aber bis jetzt, niemand könnte irgendwas machen. Weil es immer um Menschen an Machtstellen geht, um Männer, die ihre Macht nutzen, um auf anderen zu herrschen. Die griechische Gesellschaft mit den patriarchalischen, sexistischen Machtstrukturen hat immer die Augen zugemacht. Erst jetzt, die Multiplikation der Beschwerde in der Öffentlichkeit, konsolidiert sozusagen die Anerkennung, dass diese Ungerechtigkeit gibt. Und hoffentlich wird die Situation sich verbessern.
Gestern ist ein männlicher Schauspieler, der auch nicht seinen vollen Namen nennt, nur Nikos S., in einem Interview an die Öffentlichkeit gegangen, in dem er erzählt, dass er 2005 als 19-Jähriger von einem bedeutenden griechischen Theaterregisseur vergewaltigt worden sei. Welche Reaktionen gab es darauf?
Das war dasselbe. Wir wissen, wer der Regisseur mit großem Einfluss ist. Er hat auch institutionelle Macht. Er ist eigentlich jetzt der Direktor des Nationalen Theaters des Landes. Der Schauspieler war 19 Jahre alt und der Regisseur war bereit, 2005 ihm zu helfen, Schauspieler zu werden. Es geht um Dimitris Lignadis. Er hat seinen Platz gelassen.
Er ist gestern Abend überraschend als Direktor des griechischen Nationaltheaters zurückgetreten. Er stand seit Tagen in der Kritik aus anderen Gründen, weil er seinen Bruder, der eigentlich Philologe ist und nicht Schauspieler, ins Schauspielensemble geholt hat. Auch das könnte man ja als eine Art von Machtmissbrauch sehen.
Ja, alle wussten, dass das passiert. Niemand war überrascht, wenn man die Namen von Lignadis gehört hat.
Und trotzdem ist es ja erstmal noch eine Spekulation, ein Vorwurf. Sie sagen, wir wissen das alle. So steht das auch in den Kommentaren, in den sozialen Medien, immer so ein bisschen verschlüsselt. Also da gibt es eine Spekulation und dann steht da endlich, jetzt ist auch er dran und alle scheinen zu wissen, wer dieser er ist. Aber noch sind das ja Vermutungen.
Aber das ist noch nicht jetzt öffentlich, weil Nikos S. hat nicht seinen Namen gegeben. Aber von was ich rede, es wird bald neue Anklage kommen für den Regisseur und Ex-Direktor des Nationalen Theaters. Und wir werden noch mehr Informationen haben in den folgenden Tagen.
Wie hat er denn selbst seinen Rücktritt begründet, Dimitris Lignadis?
Ja, weil er dachte, dass alle diese Gerüchte nicht gut für seine Position als Direktor waren und deswegen hat er seinen Platz verlassen.
Und die zuständige Ministerin hat das auch angenommen?
Ja, genau.
Weil das ist ja auch nochmal ein Punkt. Die Seglerin Sofia Beccatoru hat ja anders als früher diesmal auch große Unterstützung in der Gesellschaft bekommen, eben auch von der Politik. Sie wurde persönlich von der Staatspräsidentin Sakellaropoulou zu einem Gespräch eingeladen. Haben Sie auch da den Eindruck, eben auch auf der politischen Ebene, dass da jetzt eine Bereitschaft ist, anders als früher Dinge
natürlich
aufzuklären?
Das war sehr wichtig, dass zum ersten Mal die Politik an so einem Thema regiert hat. Es gab die Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou, wie Sie gesagt haben, aber auch der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und der Oppositionschef Alexis Tsipras haben die Seglerin unterstützen und sie haben sehr klar gesprochen gegen sexuelle Belästigungen.
2017, vor mehr als 3 Jahren also, hat der Fall Harvey Weinstein in den USA die MeToo-Bewegung losgetreten. Warum, Frau Kadakostaki, kommt das Thema in Griechenland erst mit so viel Verspätung auf?
Die Frage der Verspätung ist sehr interessant. alle, die skeptisch sind und alle, die solchen Beschwerden gegenüberstehen, haben sofort auch, warum erst jetzt gefragt? Warum haben die Opfer der sexuellen Übergriffe nicht früher gesprochen? Eigentlich, diese Frage will einen Zweifel lassen. Warum jetzt? Fragt eigentlich, ist es wirklich passiert? Und doch weiß jeder, der Gewalt und Trauma erlitten hat, wie schwierig es ist, den Mut zu finden, diese Gewalt öffentlich zu machen und den Täter zu nennen. Die Wahrheit ist, dass wir lange auf eine griechische MeToo erwartet haben. Auch in den USA ist die MeToo erst zu spät gekommen. Die Frau, die die MeToo-Initiative startete, hat das in 2006 gemacht. Aber man musste bis 2017 warten, damit die MeToo eine Bewegung wird. Jetzt für Griechenland könnten wir sagen, dass in diesem letzten Jahr die Bedingungen für eine Debatte um die Gewalt von Männern gegen Frauen herangereift sind. Wir hatten vor kurzem einen Fall gehabt, mit dem die Medien und die griechische Gesellschaft sich sehr beschäftigten. Die Vergewaltigung und Ermordung einer 20-jährigen Frau, Elena Topaloudi, von zwei jungen Männern. Der Prozess wurde weithin bekannt gemacht und selbst die Staatsanwältin, der normalerweise wegen ihrer Rolle neutral bleiben muss, hielt eine bewegende Rede im Gericht im Namen des Opfers. Mhm. Also das Klima für eine Diskussion über die Gewalt gegen Frauen war sogar bereit. Eine andere Sache, die nach meiner Meinung eine Rolle gespielt hat, ist die Corona-Pandemie, die lange Quarantäne und alle diese Beschränkungen unserer Sozialität. Wenn man für so lange zu Hause bleiben muss und der normale Rhythmus des Lebens unterbrochen ist, konfrontiert man sich selbst viel mehr mit seinem Trauma. Aber es gibt auch ein paar praktische Gründe. Und zwar im Fall von Bekatoru, das war ein neues Gesetz, das erst in 2019 verabschiedet wurde, zur Verbesserung der Verwaltungspraktiken in den Sportvereinen. Seit Jahrzehnten könnten dieselben Menschen dieselben Machtpositionen innehalten und das Gesetz hat jetzt ein Ende an diesen Praktiken gegeben. Der Täter Bekatorus Vergewaltigung hat dieselbe Position seit 90er Jahren besetzt. Er war derjenige, der für ihre Karriere entscheidete, ob sie in internationalen Veranstaltungen teilnehmen dürfte, ob sie nochmal an einer Olympiade sich kämpfen könnte und so weiter. Das heißt, dass selbst wenn es um eine sehr anerkannte, sehr geliebte, mächtige und mutige Frau geht, gibt es immer einen Mann mit Macht in einem wichtigen Platz, der für ihr Schicksal entscheiden kann und von der man sich abhängt.
Und damit ist jetzt hoffentlich bald Schluss. Die Soziologin Charidini Karakostaki über MeToo in Griechenland. Mit großer Verspätung wird auch dort endlich viel Dreck unter dem Teppich vorgekehrt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Karakostaki.
Danke Ihnen.
Und jetzt geht's um ein ungewöhnliches Videospiel. Rodins Denker, Monets Seerosen, Mondrians Farbfelder. Das sind weltberühmte Kunstwerke, die die Fondation Bayerler wegen des Lockdowns gerade nicht zeigen kann. Aber die Museumsmacher haben eine neue Idee, das Publikum und die Kunst zusammenzubringen, nämlich eben mit einem Videospiel, Animal Crossing. Dennis Kogel hat sich darauf eingelassen.
2020 war Animal Crossing einer der größten Videospielhits überhaupt. Über 1 Million Menschen alleine in Deutschland versammelten sich um ihre Nintendo Switch-Konsolen, um mit viel Kreativität und Geduld eine Insel zu bebauen und süße Tierbewohner anzulocken. Auch ich gehörte dazu, bis ich die niedliche heile Welt irgendwann satt hatte. Doch heute kehre ich zurück, denn die Fondation Bayerle hat ihr Museum in Animal Crossing nachgebildet. Ein Museum für moderne Kunst in der zuckersüßen Animal Crossing-Welt? Ich bin skeptisch, ob mich ein virtuelles Museum wirklich für Kunst und Animal Crossing begeistern kann. Um die Fondation Bayerle im Spiel zu besuchen, muss ich mich in mein digitales Bett legen und per Knopfdruck einschlafen. Dann lande ich in der Traumwelt von Animal Crossing, in der mich ein sprechendes Tapir begrüßt und nach einem speziellen Code fragt, um mich dann übers Internet in eine fremde Traumwelt zu transportieren. Der Code für die Fondation Bayerle?
8144-8773-0219.
Nach einer kurzen Ladepause lande ich dann auf der Insel der Fondation. Ich spaziere durch einen Park, über eine Straße nebenan, ich sehe mir die Glasfassade des Museums an. Ich selbst war noch nie in echt hier, kenne das Museum nur von Bildern, aber die Liebe zum Detail finde ich beeindruckend. Dann betrete ich das eigentliche Museumsgebäude und bin überrascht. Gerade hier wird der Stilbruch zur restlichen Welt von Animal Crossing deutlich. Die meisten Animal Crossing-Häuser, die ich kenne, bestehen aus Hügge-Wohnlandschaften voller Tant, gemütliche Wohlfühloasen und Millennial-Biedermeier. Aber hier, in der Fondation Bayerle, Stille. Minimalismus. Ich laufe durch kühle, weiße Räume. Keine Musik, kein Lärm, nur ich und die Kunst an den Wänden. Ich spaziere vorbei an pixeligen Kopien vom Blauen Frauenakt von Henri Matisse oder an Claude Monets Seerosen. Gemeinsam mit meinem putzigen Avatar lande ich dann vor Mondrians Farbkomposition Tableau Nummer 1. In Pixeloptik betrachte ich die roten, gelben, blauen und schwarzen Rechtecke, die mit starren, schwarzen Linien voneinander getrennt werden. Und merke, dieses Bild macht was mit mir. Es wirkt auf mich, fast magnetisch. Minutenlang betrachte ich dieses Bild.
Wie die Werke dann tatsächlich auch in dieser verpixelten Form in Animal Crossing funktionieren, das war einfach Trial and Error. Und dass gerade die Mondrian-Werke in ihren rechtwinkligen Formen so gut funktioniert haben, war natürlich super.
Sagt Julian Mintert, Digital Communication Manager bei der Fondation Bayerle. Schon letztes Jahr wollten er und sein Team das Museum nach Animal Crossing bringen, als etwa das New Yorker MoMA Kunstwerke zum Download im Spiel angeboten hat. Bei der Arbeit an der eigenen Insel merken die Museumsbetreiber, die Fondation und Animal Crossing, das könnte passen.
Wenn ich mich im Spiel von Animal Crossing befinde, bin ich erstmal in diesem Spiel. Und ich bin nicht im Google und gebe gleich die nächste Sucheingabe ein. Und ich glaube, da habe ich im Prinzip die Betrachter schon gewonnen, dass sie im Prinzip schon drinstecken.
Nicht alles am Museum finde ich gelungen. Zum Beispiel fehlen mir persönlich mehr Informationen zu den ausgestellten Werken, auch wenn es im Spiel kaum umsetzbar ist. Und doch finde ich, Julian Mintert hat recht. Die Kunst im Spiel wirkt stärker auf mich, als wenn ich die Bilder in einer App sehen würde oder in einer Suchmaschine. Ein Museum für moderne Kunst in Animal Crossing. Eigentlich sollte die Idee nicht funktionieren, aber irgendwie tut sie es doch.
Und mit Animal Crossing war einfach die Idee, das ist schon wieder so entfremdet und verzerrt, dass es schon wieder eine ganz eigene Erfahrung bildet, die mit dem Museum auch nicht irgendwie in Konkurrenz tritt, also mit dieser analogen Erfahrung, sondern eine neue Erfahrungsebene eigentlich bildet.
Ich verlasse das Museum und kehre zurück auf meine eigene Insel. Ich will ehrlich sein. Animal Crossing und ich, wir werden wahrscheinlich keine Freunde werden. Zu sehr habe ich mich satt gesehen am Spiel. Aber das Experiment der Fondation hat mich doch wieder reingezogen. Zumindest für eine Weile. Ich jedenfalls träume jetzt davon, Mondrians Tableau Nummer 1 nochmal zu sehen. Vielleicht irgendwann sogar mal in echt.
Bilder des digitalen Museums am Stadtrand von Basel gibt's zum Beispiel auf dem Instagram-Account der Fondation Bayerle. Da steht auch der Code, den man braucht für den Besuch des virtuellen Museums. Aber klar, sie brauchen auch eine Nintendo Switch-Konsole und das Spiel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zunächst etwas leise Nostalgisches für die Älteren unter uns. Einige werden ihn geliebt, andere werden ihn womöglich gehasst haben. Herbert von Karajan, den Heroen am Dirigentenpult und Superstar der klassischen Musik, auch langjähriger Chef der Berliner Philharmoniker, gestorben im Wendejahr 89. Ohne erkennbaren Anlass veröffentlicht der Berliner Tagesspiegel eine Würdigung von Ulrich Eckhardt, ehemals Intendant der Berliner Festwochen, charakteristischer Titel »Der letzte Titan«. Scheinbar ein moderner Playboy und glamouröser Gast in der High Society, war Karajan in Wirklichkeit ein besessener Arbeiter, ernsthaft und skrupulös bis zum Exzess. Seine Proben waren gründlich, im Detail unerbittlich gegenüber falschen Tönen und falschen Phrasierungen. Sein Gehör war unbestechlich, sein Formsinn hochentwickelt. Perfektionismus hieß die Parole, und er konnte einfach nicht glauben, dass der Begriff pejorativ gegen ihn gewendet werden konnte. Ulrich Eckhardt über Herbert von Karajan. Und schon ruft die Pandemie. Sei frei, tu, was du willst, aber wolle das Richtige. Diese paradox-ironische Parole gibt der Soziologe Armin Nasehi im Interview mit der Süddeutschen Zeitung aus. Es geht um die kollektive Unfähigkeit, das Virus zu besiegen. Nasehi distanziert sich von allen möglichen Kritikern des Lockdown-Kurses der Exekutive, aber auch er selbst findet, manches zu bekritteln. Wir haben ein ganzes Jahr verloren, weil wir viele Dinge noch immer nicht wissen. Wir wissen nicht genug darüber, wo die Leute sich anstecken, wie sie sich anstecken, und deshalb sind viele differenzierte, präzise Maßnahmen und Eingriffe bis heute nicht möglich. Zeit ging verloren, um mittelfristige Planung zu machen. Das formuliere ich tatsächlich als Vorwurf. Es bestätigt mein systemtheoretisches Gesellschaftsmodell, wonach so etwas wie kollektives Handeln für eine komplexe, moderne Gesellschaft fast unmöglich ist, wenn man es nicht politisch autoritär durchsetzen will. Wenig zuversichtlich, Armin Nasehi in der SZ. Klare Kante zeigt die Tageszeitung. Sie stellt sich unter dem polemischen Titel »Vorwurf Feminismus« an die Seite der AktivistInnen, die 2019 in Berlin per Sitzblockade einen sogenannten Marsch für das Leben von Abtreibungsgegnern gestoppt haben und nun einzeln vor Gericht stehen. Jeder Anwalt, jede Anwältin darf laut dem Bündnis What the Fuck nur ein Mandat übernehmen, um Mehrfachverteidigungen zu verhindern, erläutert Patricia Hecht. Das Gesetz, auf dem dieses Verbot beruht, wurde im Zusammenhang mit den Strafverfahren gegen Mitglieder der RAF erlassen. Für jedes Verfahren findet eine Beweisaufnahme statt, werden ZeugInnen geladen und 1 bis 2 Verhandlungstage benötigt. Wie viele StaatsanwältInnen und RichterInnen in den Gerichtsverfahren insgesamt beschäftigt sind, können nicht festgestellt werden, heißt es aus deren Pressestellen. Die Taz verschweigt nicht, dass viele Verfahren gegen kleinere 3-stellige Geldbeträge eingestellt wurden. Aber sie zitiert auch eine Demonstrantin, die auf ein gültiges Urteil besteht und sich in diesem Jahr erneut dem Marsch für das Leben entgegenstellen will. Feminismus ist kein Verbrechen. Solange die menschenverachtenden Positionen christlicher FundamentalistInnen staatlich gedeckt werden und unser Protest ungerechtfertigt kriminalisiert wird, lasse ich mich nicht zum Schweigen bringen. Das klingt nach reichlich progressiver Energie. In der Tageszeitung Die Welt freut sich dagegen der Autor und Ex-WGler Frederik Schwilden darüber, endlich in sein Einfamilienhaus eingezogen zu sein. Jetzt möchte ich nie wieder woanders als in einem eigenen Haus leben. Die Wände anzufassen und zu wissen, dass diese über 100 Jahre alten Wände jetzt mich und meine Kinder die nächsten Jahre beschützen werden, und zu wissen, wenn alles gut läuft, wird uns das keiner nehmen können. Das sind zweifelsohne Privilegien, aber das ist auch wunderschön. Tja. Falls auch Sie plötzlich eine unwiderstehliche Lust auf Hauskauf verspüren, möchten wir Ihnen mit einer FAZ-Überschrift dringend raten: Bitte bewahren Sie jetzt kühlen Kopf.
Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.